Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Reinhold, es wird langsam Weihnachten.
Richtig.
Hast du schon gebacken?
Ja, habe ich.
Ach was.
Kannst
du was richtig gut?
Ja, würde ich schon sagen.
Was machst du denn?
Also, was heißt richtig gut? Also, ich kann den Prozess durchlaufen und das Ergebnis ist okay, sagen wir so. Spitzbuben und so Spritzgebäck.
Okay, du befolgst den Algorithmus des Rezepts und am Ende kommt ein passables Ergebnis raus. Okay.
Sieht zwar jetzt so aus, aber
ja, okay,
man kann es gut essen.
Ja, ich habe ein Problem. Ich habe Kekse und die sind mega, mega, mega lecker.
Ja.
Und ich würde die gern nachbacken.
Ja, schwierig.
Ich weiß ja nicht wie. Also ich meine, Mehl wird da drin sein, vermutlich.
Von wem hast du die Kekse?
Von meiner Oma.
Ja, frag deine Oma.
Ja, meine Oma, die ist da speziell. Die hat mal zugegeben, dass sie bei dem Rezept immer nur so 80% des Rezepts rausgibt und die restlichen 20% für sich behält.
Oh, wie mies.
Damit sie quasi die Hoheit behält über die besten Kekse der Welt.
Ja. Aber an 80% kommst du ran?
Pff, mutmaßlich. Also ich weiß nicht, wie viel Obfuskation da dabei ist.
Das ist halt die Frage, ne? Genau, was ist der Rest dabei?
Also zur Ehrenrettung meiner Oma jetzt. Also sie hat auch dazu gesagt, für die Familie gibt sie natürlich das vollständige Rezept raus. Aber sie hat schon auch zugegeben, dass sie das ab und zu mal gemacht hat. Ja. Ja. Aber angenommen, ich wäre jetzt quasi eine von ihren Freundinnen und so und ich würde gern rausfinden, wie aus was die Kekse bestehen. Wie mache ich das denn?
Also vielleicht als erstes eine chemische Analyse von dem Ding machen, oder?
Wäre auch mein erster Schritt. Gaschromatographie wäre genau mein erster Schritt.
Genau.
Standardverfahren. Ja, klar, das passiert mit zwei Nerds, die ein Rezept reverse-engineert wollen.
Nee, voll schwer, oder? Also ich meine, wenn du einen guten Gaumen hast, dann kannst du es erkennen über den Geschmack, würde ich jetzt mal sagen. Beißt einfach mal rein. Aber du musst voll vorsichtig sein. Würde ich halt immer nur so kleine Häppchen abmachen, weil ich weiß nicht, ob die Quelle nicht irgendwann versiegt.
Ach so, du meinst die Referenz quasi. Nicht, dass die Referenz quasi merkt, dass sie gerade reverse-engineert wird und dann quasi dir keine Kekse mehr gibt. Also meine Ehefrau kann das ja mega, mega gut, ne?
Backen.
Nee, quasi mit dem Gaumen erschmecken, was da drin ist. Das ist voll crazy.
Okay.
Also die isst irgendwas und dann kann die das nachkochen. Also das ist echt unwirklich.
Okay. Also es geht.
Es geht, ja, wenn man es kann halt. Das ist genau, aber Also chemische Analyse ist ja, ich meine, das ist ein guter Schritt, ne?
Ja.
Da finden wir raus, was drin ist. Und aber in welchem Verhältnis kriegt man das da auch raus? Ich glaube nicht, oder?
Boah, du fragst mich Sachen. Das weiß ich natürlich nicht. Also was du da tun müsstest, um rauszukriegen, wie viel Prozent Vanille war da drin und wie viel Zucker und wie viel Mehl, da bin ich jetzt überfragt, bin ja kein Chemiker. Aber ich meine, was du machen könntest, was du halt auch machen könntest, ist halt dann das immer wieder zu bauen. Also dann versuchen selber dann zu machen und immer vergleichen mit dem, was du da als Referenz hast.
Also man hat quasi eine Hypothese darüber, was man jetzt hat für ein Rezept. Und dann variiert man einzelne Parameter, keine Ahnung, 10% mehr Mehl, 20%, 30% mehr Mehl und backt die alle und guckt dann, wie die Konsistenz ist. Macht dann mehrere so Serien, genau.
Richtig.
Also, wir sprechen ja quasi, wenn wir von den Zutaten zum Keks gehen, vom, sag ich mal, Engineering, ja, also wenn Ingenieure Kekse backen, dann ist das eine Ingenieursleistung. Und dieser umgekehrte Weg, also von dem Produkt rauszufinden, was drin ist, ist ja Reverse Engineering. Und das ist eine super spannende Disziplin, die allerlei Anwendungen hat, eben auch in der Cybersecurity. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen.
Ja, genau. Sehr interessanter Aspekt. Aber nicht nur in der Security, sondern auch, wenn du irgendwelchen alten Programmcode hast und überhaupt nicht mehr die Quellen dazu hast, also eben das Rezept auch nicht mehr.
Magst du mal erklären, warum man da Reverse Engineering nutzen möchte?
Genau, also es gibt ja vielleicht so Fälle, dass du irgendwie Legacy-Software noch laufen hast und willst dann einfach die Legacy-Software auf einen aktuellen Stand bringen, also halt eben auch mit sicheren Bibliotheken und so weiter das Ganze zu bauen. Und dazu musst du ja wissen, okay, was tut das Ding? Mhm. Weil vielleicht musst du den Geschäftsprozess genau noch so durchführen wie damals vor 25 Jahren. Auch jetzt musst du den Prozess noch so durchführen, aber du weißt halt nicht, wie das gebaut wurde und was genau da drin steckt. Mhm. Und dann lohnt sich Reverse Engineering vielleicht auch, ja. Also zu sagen, okay, ich nehme mir das Ding vor, ich betrachte das als eine Blackbox, ich versuche davon mal irgendwie was reinzuschieben und zu gucken, was hinten rauskommt. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, oder dann tatsächlich in die Tiefe zu gehen und zu gucken, ja, was macht das eigentlich?
Ja.
Also tiefer reinzugehen in den Maschinencode.
Ja. Ja, und manchmal ist ja sogar, wenn man Source Code hat, der Source Code so dermaßen spaghettifiziert, dass man da schon fast auch es als Reverse Engineering bezeichnen muss, da irgendwie Informationen rauszugewinnen.
Ja, gut. Okay.
Gips. Ich weiß das, ich habe das mal gemacht. Es gibt so zur Berechnung von Trajektorien von erdnahen Satelliten im Orbit, also künstlichen Satelliten im Orbit, gibt es so ein Programm, das ist irgendwie in Fortran geschrieben. Und Junge, also ich meine, das ist halt ein schwieriges Problem, weil da ist halt so ein bisschen Atmosphäre. Das bedeutet, du hast atmosphärischen Drag, also Reibung. Und das, mhm, ist halt, das sind halt so mehrere Differentialgleichungen, die da quasi irgendwie gelöst werden müssen. Und also der Typ, der das irgendwann mal geschrieben hat, für den war das ziemlich offensichtlich. Ja, ich meine, es sind ja nur so ein paar numerische Verfahren zur Lösung von Differentialgleichungen. Und ich habe das probiert mal zu verstehen. Mhm. Das war ganz schön schwierig.
Aber eigentlich heißt es doch immer, Source Code ist die Dokumentation.
Ja.
Das reicht,
ich mein,
doch.
Ja, genau. Aber ich meine, klar, die Sache ist ja, und das ist ja auch ganz spannend an Engineering und Reverse Engineering.
Ja.
Und das ist ein gutes Beispiel eigentlich, ne? Du hast ja quasi eine Quelle, eine maßgebliche Quelle, wie der seine Berechnungen gemacht hat. Also zum Beispiel, er hat irgendeine Differentialgleichung, die davon ausgeht, ne, du hast einen Satelliten, der hat eine gewisse Orientierung, der hat eine gewisse Stirnfläche, der hat einen gewissen Reibungskoeffizienten und, mhm, ne, je nachdem, wie der steht, hat er halt mehr oder weniger Reibung quasi in dem wenigen bisschen Atmosphäre, das es da gibt. Und diese Gleichung, die ist ja gar nicht mehr notwendig, sondern die hat er ja quasi numerisch gelöst. Und um die numerisch zu lösen, hat er quasi einfach die Rechnungen hingeschrieben. So, jetzt, mhm, hat man quasi die Rechnungen.
Ja.
Aber ohne zu wissen, von welcher Gleichung das da kommt, mhm, kann ich das auch nicht irgendwie sinnvoll umformulieren. Weil, ja, es gibt ja verschiedene Approximationsverfahren zum Beispiel. Das ist, ja, also durchaus was, wo man quasi auch reverse engineeren muss, weil Kommentare gab es da halt jetzt eher so wenige. Da wäre ein Kommentar gut gewesen. Ja, aber, ja, naja. Ja, und was du auch sagst mit dem Legacy-Zeug, also teilweise braucht man Reverse Engineering ja auch bei so geplanter Obsoleszenz. Ja. Also diese Nest-Kameras waren doch jetzt letztens irgendwie in aller Munde, weil die den Support gekillt haben. Also,
ah ja, klar, das ist natürlich auch ein Punkt, ja. Mhm.
Und dann muss man halt, wenn man, also man kann dann halt entweder, mhm, die Hardware wegwerfen, aber die ist ja, mhm, eigentlich noch tippitoppi in Ordnung. Wenn man mit Reverse Engineering rausfindet, wie das Ding tickt, dann kann ich natürlich eine alternative Open-Source-Firmware dafür schreiben, mhm, und das Ding wieder zum Leben erwecken. Also das ist schon ein guter Aspekt.
Ja, ja. Und ein Aspekt, aber das ist so ein kleiner, der mir gerade im Kopf durchgeht, ist ja auch das Bauen dann an sich. Also dieses Rezept hat ja dann eben auch die Abfolge, ne? Also, mhm, was mache ich denn mit den Zutaten, in welcher Reihenfolge und so weiter, bis es dann das fertige Produkt ist. Mhm. Das hat man vielleicht auch nicht immer, überlege ich gerade. Oder also eben dieses Erzeugen des Produkts.
Also
pappst dann vielleicht hinten und vorn noch was hin und so weiter, was ja so im Source Code nicht steht. Ja.
Was genau meinst du, dass es zum, ja, Beispiel...
Im Bildprozess dann eben, dass dann Dinge passieren, irgendwie, die stehen ja nicht im Source Code so, sondern die stehen dann an anderer Stelle, die du vielleicht nicht mehr hast.
Ja, bestimmte Sachen sieht man ja auch in einem Produkt jetzt nicht unmittelbar an, also in der Reihenfolge, in der die Zutaten zusammengewürfelt werden, das kann ja vielleicht einen Unterschied machen.
Genau.
Oder ob du Ei aufgeschlagen hast vorher oder nicht, das ist in der chemischen Analyse bestimmt dasselbe, aber in der Textur dann halt vielleicht anders. Ja.
Was wären denn so deine Schritte, deine klassischen Schritte, die du machen würdest, wenn du jetzt so ein, keine Ahnung, kriegst irgendeine DLL zugeschmissen? Mhm. Und wie würdest du da rangehen?
Also
um zu gucken, was da gemacht wurde?
Eine Dynamic Link Library.
Ja.
Also eine,
oder eine Exe.
Okay. Eine Exe, eine ausführbare Datei.
Ja, eine ausführbare Datei.
Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt immer drauf an. Also was ist das Ziel? Was muss man rausfinden? Prinzipiell kommt es erstmal drauf an, was es ist. Ne? Also angenommen, das ist Malware. Ja? Also eine der großen Anwendungen von Reverse Engineering im Cybersecurity-Bereich ist Malware. Da haben wir nur das Produkt. Da haben wir quasi einen Virus oder einen Trojaner oder so. Und den würde ich jetzt typischerweise nicht einfach so ausführen.
Ja.
Ne? Weil, ja, genau, aus naheliegenden Gründen. So. Aber wenn es ein gutartiges Programm ist, bei dem ich nur versuche zu verstehen, würde ich natürlich erstmal versuchen, das auszuführen und rauszufinden, was für Parameter gibt es denn da, wie tickt es denn, um es erstmal overt zu verstehen. Ja?
Mhm.
Und dann Verständnis dafür zu kriegen. Und dann kriegst du ja meistens, wenn du, sag ich mal, Software-Engineering-Hintergrund hast, schon so ein mentales Modell davon, was müssen da für Datenstrukturen vorhanden sein. Allein aus diesem Workflow, ne? Was für Dateien gehen da rein, wo kann das herkommen, sind bestimmte Sachen vielleicht da hardcodiert drinnen oder so, ne? Was weiß ich, irgendwelche Bewertungsmatrizen oder so. Und dann ist meistens, würde ich sagen, schon bei mir der zweite Schritt, halt das mal in einen Disassembler zu lassen, also zum Beispiel in Gitra oder in Object Dump, und da Informationen drüber rauszufinden.
Kannst du nochmal sagen, was ein Disassembler macht?
Naja, in so einer ausführbaren Datei, da ist ja Maschinencode im Endeffekt drinnen. Mhm. Und dieser Maschinencode, der enthält ja ganz viele Informationen nicht mehr, die im Source Code vorhanden sind. Also Variablennamen fehlen da, Kommentare fehlen da und so weiter und so fort. Datenstrukturen fehlen da. Und der Disassembler, der erzeugt jetzt aus diesem Binärcode erstmal wieder, sag ich mal, Assembler und versucht dann dieses Assembler wieder eine Stufe, ein Level höher zu transformieren zu, sage ich mal so, C-artigem Code, also zu Hochsprachenkonstrukten.
Mhm.
Also zum Beispiel so eine typische Schleife. Ich iteriere für eine Variable i von 1 bis 100. Da passiert ja quasi unter der Haube, was der Compiler macht, ist, er setzt ein Register auf 0, er erhöht das Register um 1, er vergleicht das Register mit 100 und wenn es kleiner ist als 100, dann springt er wieder an den Anfang. Das ist so eine Abfolge, die ist quasi identisch von der Semantik her, aber für uns halt viel schwieriger zu verstehen wie, hey, das ist eine Schleife. Deswegen sind für uns Menschen halt diese Hochsprachenkonstrukte einfach einfacher zu verstehen.
Gehört da auch so ein bisschen Raten dazu?
Ja, schon, ja. Also ja, ne? im Gitra, da siehst du dann jetzt erstmal ja alles und das ist alles unbenannt. Und du guckst dann einfach mal durch, was du so Interessantes findest. Und das Coole ist eigentlich, du kannst da ja auch bestimmte Sachen, wenn du Hypothesen hast über, ne, was macht es, das sieht mir so aus wie eine Funktion, die macht aus einem kleinen Buchstaben Großbuchstaben, das ist, sieht aus wie eine Funktion, die macht, ja, keine Ahnung, irgendwelche Transformationen, dann benennst du die und dann siehst du ja, wo diese Funktion überall benutzt wird und das kannst du dann plausibilisieren, diese Annahmen, ne, verifizieren oder falsifizieren. Manchmal liegt man da auch daneben, also ne, manchmal gibt man denen so allgemeine Namen und wird dann immer spezifischer, je mehr man versteht davon. Also das ist so ein iterativer Prozess, würde ich sagen.
Ist das ein Prozess, durch den dich dann das Gitra führt? Also fragt das dich dann immer mal wieder so? Was denkst du? Wie soll ich mich hier entscheiden?
Nee, der Gitra, der sagt, hier, so ist es. So. Und dann kannst du halt, ne, also Gitra ist von der NSA als Open Source zur Verfügung gestelltes freies Tool, das sehr, sehr mächtig ist. Also du kannst da zum Beispiel auch sagen, ne, ich als Mensch habe verstanden, da kommt eine Datenstruktur rein und die besteht aus mehreren Werten. Das ist zum Beispiel, ne, angenommen, es ist ein Computerspiel, dann steht da irgendwo die Position von deinem Charakter, da steht deine aktuelle Lebenspunktzahl, dein aktueller Score vielleicht und so weiter. Und je mehr du davon verstehst, von diesen einzelnen Feldern, umso mehr kannst du benennen und dann wird es dir halt auch so angezeigt. Und dann erkennst du halt viel einfacher, ne, was für Zugriffe da stattfinden auf bestimmte Datenstrukturen und so weiter und so fort. Und letztlich, was man natürlich dann machen kann, ist dynamische Analyse. Ne? Also das ist dann quasi, also tatsächlich, ich benutze das gern, wenn man in Computerspielen cheaten will, dann kann man natürlich auch Reverse Engineering verwenden, um rauszufinden, wie funktioniert das zum Beispiel. Da ist eine Verschlüsselung. Also tatsächlich muss ich sagen, mich juckt es echt immer ganz oft, wenn ich sehe, okay, da ist ein Software, das ist ein Computerspiel, das hat ein verschlüsseltes Safe Game, dann möchte ich verstehen, wie das funktioniert.
Okay.
Weil da muss ja der Schlüssel irgendwo liegen. Ne? Das Computerspiel kann ja den Spielstand lesen. Also das bedeutet, wir wissen schon, ohne dass wir irgendwas weiteres wissen, wissen wir, da muss der Schlüssel drin sein.
Darf ich ganz blöde Frage stellen, als jemand, der nicht viel Computer spielt, was bringt ein verschlüsseltes Safe Game? Wozu ist das gut?
Naja gut, du kannst es den Spielern schwerer machen, zu cheaten halt.
Ja, also, aber das ist ja dein persönlicher Spielstand, oder?
Ja, ich weiß, aber das machen total viele Spiele. Also guck mal in mein GitHub rein, da habe ich mehrere Projekte, wo ich so Dinger, Star Traders habe ich gehackt und das verwendet richtig gut verschlüsselte Spielstände. Aber der Schlüssel ist halt drin.
Aber am Ende cheatest du dich selbst.
Am Ende habe ich gar nicht gecheatet. Ich wollte nur, also das ist dann das eigentliche Spiel für mich.
Okay.
Es ist ein bisschen, ja, okay. Jetzt, Genau.
Aber du hast dich trotzdem dann bis kurz vor Ende gesetzt. Dann.
Nee, nein, ich habe es tatsächlich, also das ist dann ja, das ist ja dann lame ein bisschen, ja? Also, ja, ne? Aber ja, genau.
Aber das bist du nicht.
Nein, natürlich nicht. Nee, also tatsächlich, ich finde es einfach nur interessant rauszufinden, kann man es knacken und wie schwer ist es? Okay. Und bisher hab ich da ganz gute Erfolgsquoten damit.
Also ich stelle es mir relativ simpel vor, oder? Also den Schlüssel findest du dann halt irgendwo im Programmcode.
Okay, aber wie? Dann sag mal, wie machst du es?
Du suchst halt.
Ja, du suchst ja, genau.
Ja. Ja, genau. Guckst du mal nach.
Also das
nach ist halt so einer komischen Zeichenfolge.
Nee, ich meine, also das ist ja auch super spannend. Ne? Woran erkennt man quasi, was der Code tut? Und da, zum Beispiel, wenn wir gute Verschlüsselung haben, AES zum Beispiel, dann erwarte ich, dass ich da bestimmte AES-spezifische Konstanten finde in dem Code. Also ganz, ganz populär ist diese AES-S-Box. Die ist super, super charakteristisch. Also wenn du so ein Binborg über so ein Programm machst, dann identifiziert der dir auch so Codestellen direkt und sagt, hier an der Stelle, da liegt eine AES-S-Box rum. Ne?
Also warte mal langsam, ein was? Ein Binborg?
Binborg ist ein Programm, genau. Da kannst du eine Binary durchgehen lassen und der identifiziert dann bestimmte interessante Sektionen davon. Okay. Also sagt dir zum Beispiel, hier liegen Textstrings. Mhm. Hier ist eine eingebettete ZIP-Datei in dem Programm. Hier ist vielleicht ein Bild beinhaltet und so weiter.
Ah, okay.
Ja.
Verstehe.
Weil oft sind in so einer ausführbaren Datei sind ja auch Ressourcen mit dran gepappt und so. Und das ist ja auch ganz interessant, ja.
Ja.
Genau.
Aber nochmal zurück, du hast gesagt, du machst eine dynamische Analyse da. Dynamische Analyse heißt während der Laufzeit dann.
Genau.
Also, okay, das heißt, du lässt das Spiel laufen und speicherst dann mal so einen Spielstand ab und guckst mal, was da drin passiert.
Genau.
Also welche Instruktionen wurden da durchlaufen?
Ja, also du. Typischerweise hast du ja bestimmt, du hast einen Verdacht, ne? Also ich sehe ja oft, wenn ich so ein Programm lade, dann sehe ich, okay, hier ist ein AES. So, dann vermute ich also, dieser AES-Code, der wird zur Laufzeit benutzt, um was zu ver- und zu entschlüsseln. Dann kann ich mir einen Breakpoint setzen. Also ich sage, okay, wenn auf diese S-Box irgendjemand zugreift, dann möchte ich, dass das Programm sofort anhält. So, und dann lade ich einen Spielstand und bumm, plötzlich hängt das Spiel und ich lande in meinem Debugger und der sagt, ja, jetzt hat es gerade jemand versucht. Und dann kann ich mir ja den Callstack anzeigen lassen. Dann sehe ich ja, okay, hier ne, gibt es irgendwie 5 verschachtelte Funktionen und jetzt sind wir ganz unten drin, quasi schon ganz unten in der Suppe in der Verschlüsselungsroutine. Jetzt gehen wir eine Ebene höher, noch eine Ebene höher, noch eine Ebene höher und dann finden wir halt so eine Lade-das-Spiel-Funktion. Und da in der Nähe, da muss ja irgendwo der Key sein, weil bevor der AES verwendet wird, muss ja der Key gesetzt worden sein. So, und dann kriegt man es quasi eigentlich so ganz gut raus.
Ja. Und war das genau so bei dem Spiel?
Also tatsächlich genau so war es. Also bei dem Spiel ist dieser, also sogar eine KDF verwendet worden, um den AES-Schlüssel abzuleiten. Also schon vergleichsweise sophisticated für einfach nur ein Computerspiel-Safe-Game. Ja. Aber das hat mich dann voll gefreut, dass das geklappt hat. Was natürlich auch ein mega gutes Werkzeug zum Reverse Engineering ist, ist immer dann, wenn man quasi differenziell es angreifen kann. Also zum Beispiel, ich habe 2 Safe Games und beim einen habe ich $10,000 und beim anderen habe ich $20,000 und die unterscheiden sich sonst in quasi gar nichts. Also du stellst das Spiel auf Pause, du speicherst ab und dann gibst du irgendwie Geld aus, dann weißt du, okay, ich habe mir irgendwas gekauft, mein Geld ist niedriger geworden, dafür ist irgendwas dazugekommen, dann speicherst du sofort nochmal. Und jetzt bildest du die Differenz zwischen diesen 2 Dateien und guckst, okay, na, die müssen ja fast identisch sein. Ne? Vielleicht sind die komplett unterschiedlich. Ja, wenn 2 komplett unterschiedliche Dateien rauskommen, dann weiß ich, okay, das ist vermutlich Verschlüsselung, die am Anfang irgendwie einen Random-Wert irgendwie reinbringt und davon dann alles.
Genau.
Also du lernst Sachen quasi über diese Analyse jeweils.
Okay. Ja. Das wäre doch eigentlich auch was wir unseren Hörern als Aufgabe stellen könnten,
oder? Ja, also tatsächlich ist es ja so, wir brauchen die Hilfe unserer Hörer. Ja, es ist so, also ich erzähle die ganze Geschichte. Es ist bei Tiefseearbeiten, ist aus dem Bodensee nämlich ein UFO geborgen worden. Ja, in diesem UFO, da ist so eine Bedienkonsole drinnen. Und es sind quasi 3 so Zylinder, die sind verschlossen und die lassen sich auch nicht öffnen. Die sind aus irgendeinem Material, das wir nicht kennen. Keine kannst du nicht, kommst nicht ran. Ist aber bestimmt was Wertvolles drin.
Mit Sicherheit.
Und jetzt ist es aber so, also diese Bedienkonsole, das ist eine Alien-Architektur. Ja, wir wissen nicht, wie die funktioniert. Was wir machen können, ist, wir können da Programme reinladen und dann erzeugt die auf so einem Drucker vielleicht so Output und die hat so einen Bildschirm und der Bildschirm, der ist 64x64 Pixel groß. Und jedem dieser Container aufgedruckt ist ein 64x64 Pixel großes Bild. Mhm. Und jetzt ist die Vermutung, ja, dass wenn man ein Programm da rein spuckt, das genau dieses Bild löst, dass wir quasi das Passwort bekommen, um diesen Container zu öffnen. Mhm. Aber wir wissen nicht, wie die funktioniert. Wir wissen nicht, wie der Computer funktioniert. Das ist alles Alien. Das ist nichts aus nichts, was es hier gibt auf der Erde. Aber was wir haben, ist, wir haben ein paar Programme gefunden, die ein paar Bilder erzeugen. Ja, natürlich nicht die, die wir brauchen, ne? So. Mhm. Und weil alle, na, NSA, BND, alle völlig am Ende sind.
Haben sie alle gefragt.
Ja, genau. Und dann sind die halt, sag ich mal, auf uns zugekommen und haben gesagt, Cybersecurity entschlüsselt, ihr habt doch einfach die besten Hörer der Welt.
Die haben wir.
Ja, und die müssen es jetzt halt richten, ne? Aha. Ja, die müssen das Geheimnis knacken.
Also wir vermuten ja, dass es kurz vor Weihnachten in dem Alien-Raumschiff, in diesen Zylindern, dass sich da leckere Alien-Plätzchen verstecken.
Ja, vielleicht.
Inklusive Rezept. Das lohnt sich wirklich.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind leckere Anekdoten drin versteckt vielleicht. Ja, genau. Also das möchten wir halt dieses Jahr als Weihnachtschallenge veröffentlichen. Und das, dieses Interface ist auf unserer Homepage auf cybersecurityentschlüsselt.de unter der Challenge 2025 zu finden und wird dann vermutlich irgendwann, sage ich mal, im Februar oder so würden wir es auflösen, weil wir machen jetzt ja kurz Weihnachtspause und danach geht es am 20. Januar 26 erst wieder weiter. Und das bedeutet, die Folge, die haben wir ja schon fertig. Das bedeutet, erst danach werden wir es irgendwann lösen und machen da auch nochmal eine kurze Folge dazu, wie man das machen kann. Aber hast du ein bisschen drauf geguckt schon? Oder?
Noch nicht. Noch nicht. Ich habe noch nicht drauf geschaut.
Okay.
Das wird spannend.
Vielleicht noch ein Hinweis dazu, also ne, grundsätzlich ne, sich differenziell Sachen anzuschauen ist immer sinnvoll, aber was auch tatsächlich ohne Witz ein guter Tipp ist, ist, man kann sich bei Reverse Engineering auch von ChatGPT oder so ganz gut unterstützen lassen. Also
ach, jetzt komm.
Doch, auf einmal. Ist kein Witz. Ja, ich bin, also ernsthaft, ich bin ja, also es kann ja extrem viel nicht, dieses Tool, ja. Aber da ist es gar nicht so schlecht. Ich meine, man muss den schon anfüttern. Man kann da Sachen reinpasten und man muss den schon unterstützen. Also muss den so ein bisschen wie so einen Partner sehen und dem sagen, nee, du, ne, und den ein bisschen auf die richtige Bahn lenken. Ich glaube, das und das funktioniert so und so. Aber was Reverse Engineering ja ausmacht, ist diese Mustererkennung. Ne? Also du siehst eine Datenstruktur und du siehst sich wiederholende Zeichenketten. Da hast du irgendwelche Hypothesen drüber, was die Bedeutung sein könnte oder ne, wie lang zum Beispiel so eine Instruktion ist. Mhm. Und dann kannst du die natürlich auch verändern, kannst es ausführen lassen und kannst dann gucken, okay, wie ändert sich die Ausgabe? Oder auf diesem Drucker, auf diesem Alien-Drucker.
Ja.
Wie viele verschiedene Symbole sehe ich denn da? Ne? Was könnte das sein? Was bedeutet das und so weiter und so fort. Da gibt es, glaube ich, lustige Sachen, die man ausprobieren kann. Und wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse.
Ja. Ja, genau. Letztes Jahr hatten wir schon echt eine gute Quote. Das war sehr interessant, es war sehr toll.
Ja.
Viele Leute, die die Challenge gemacht haben.
Genau, wir haben aus letztem Jahr auch gelernt. Wir hatten, glaube ich, unsere Cookies, die waren ein bisschen zu sehr obfuskiert. Das ist dieses Jahr jetzt besser. Also wenn man es geknackt hat, dann ist es offensichtlich, dass man es geknackt hat.
Mhm. Bin ich sehr gespannt. Also ich werde es nachher gleich ausprobieren.
Okay, dann würde ich sagen, als letzte Amtshandlung gibt es noch kurz vor Weihnachten das Weihnachts-Reverse-Engineering-Quiz für dich.
Mhm. Wirklich? Hör auf.
Ja, doch. Ja, natürlich als vorbereitet.
Ach, herrlich. Du weißt ja, das ist meine Disziplin. Reverse Engineering.
Ja, davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus.
Natürlich.
Ja, deswegen
habe ich einen Profi dir gegenüber sitzen.
Ich habe mir auch die einfachsten Quizfragen ausgedacht. Also pass auf.
Okay, let's go.
In welchem filmischen Meisterwerk von 2003 spielt Ben Affleck als Michael Jennings einen sehr gut bezahlten Reverse Engineer?
Ben Affleck. Oh Mann.
Also, kleiner Hinweis, es ist nicht Pearl Harbor.
Oh Gott, der hat so viele Filme gemacht. Reverse Engineer, was weiß ich. Ich komme nicht drauf. Aber die richtige Antwort in solchen Fällen ist immer Speed.
Speed? Ben Affleck in Speed, okay.
Der war irgendwo unten am Bus oder so.
Leider, leider falsch. Es war Paycheck.
Oh.
Hast du ihn gesehen?
Ich glaube schon, ja. Aber ich kann mich immer schwer an Filme erinnern. Hat er da Reverse Engineering gemacht?
Ja. Ja.
Ach was.
Doch.
Also Reverse Engineering von Code oder was?
Nee, von Hardware.
Ah ja.
Aber ich...
Von was?
Ja, das spoilert jetzt natürlich den Film, also weiß ich okay. Nicht. Also gut, soll ich
dann halt nicht.
Ich meine, ich weiß es, aber okay, zweite Frage, was ist der IMDb-Score von dem Film?
3,4.
Oh nee, oh Gott. Nee, 6,3.
So gut.
Ja. Also ich fand den gut, den Film. Ja? Also mir hat er schon getaugt, okay. Aber es ja, wird
ist der weihnachtlich?
Man kann alles an Weihnachten angucken,
richtig.
Eigentlich, oder?
Ja, also, das stimmt. Ja.
Okay. Welches Kultcomputerspiel der 90er Jahre
Bubble Bobble
wurde durch Reverse Tetris. Engineering wieder vollkommen wiederhergestellt, weil der Source Code der Originale nicht mehr verfügbar war. Also ein Tetris. Kultspiel. Ist ein Ego-Shooter. Ein Ego-Shooter.
Doom.
Ja, Doom. Richtig. Richtig. Mhm. Also okay, aber weil mit Hilfe zählt es auch als falsch, ne?
Ich wusste Doom. Okay. Halt, das waren drei Fragen, das reicht doch jetzt.
Nein, ich habe noch zwei. Oh,
Mann.
In der Terminator-Serie, da entwickelt Cyberdyne Systems diesen KI-Chip, der dann letztlich ganz schlimme Auswirkungen hat, durch Reverse Engineering von etwas. Nämlich von was?
Von einem Fuß. Von Terminator. Was? Nochmal.
Also, das ist sogar verhältnismäßig richtig.
Ja.
Also.
Danke. Gut, nächste Frage.
aber falsch leider.
Ach komm.
Weil, nee, es ist, ja.
Ist ein Körperteil?
Nee. Ja.
Ja.
Also, einen Rateversuch hast du noch?
Das Ohr.
Das Ohr. Ja, richtig, das Ohr, genau. Ja.
Danke.
Nee, ist der Arm, das ist doch der Witz. Der reist doch in der Zeit zurück, der T-800, okay. Im ersten und wird doch dann in dieser Metallpresse zerpresst und da bleibt doch der Arm übrig. Und in dem Arm ist der Chip und der Chip, der wird reverse-engineert.
Wieso haben Menschen ein Gedächtnis für sowas? Das verstehe ich nicht. Wie kann man sich an sowas erinnern?
Ich fühle mich jetzt gerade krass angegriffen. Das ist doch...
Nee, du bist da nicht der Einzige.
Okay, so, letzte Frage.
Letzte Frage und dann...
Auf welcher Dating-Plattform... Hat vor etwa, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 6 bis 10 Jahre, ich bin mir nicht mehr genau sicher, ja. Ein PhD-Student seine Matchquote auf extrem hohe Niveaus durch Reverse Engineering gebracht.
Tinder.
Ja, leider falsch.
Nein.
Es war OkCupid. Das hat ach, so ein Typ, der ja. Hat, also ist auch vergleichsweise bekannt, den Namen ist mir gerade entfallen. Der hatte irgendwie, glaube ich, während seiner PhD-Dissertation hat er Zugriff auf so Supercomputer. Und in so Downtime hat er die, er war halt auch auf OkCupid rumgehangen und so und hat halt überhaupt keine Matches bekommen und hat dann quasi angefangen, den Algorithmus zu reverse-engineeren, den die verwenden und hat dann quasi die Daten erstmal collected und hat die seinem Supercomputer gefüttert und der hat quasi gesagt, was hier wichtig ist und konnte dann halt wirklich also sich zur globalen Nummer 1 der Recommendations machen.
Also hat sein Profil dann so gepimpt.
Ja, genau. Ach, also er hat, also ethisch, er hat quasi nur, also er hat schon auch sich überlegt, okay, er wahrheitsgemäß die Fragen beantwortet und so weiter, welche Fragen er irgendwie beantworten möchte und so weiter. Aber ist schon erstaunlich. Also auch so Algorithmen kann man reverse-engineeren, ne?
Spannend.
Ja. Ja.
Und dabei habe ich irgendwann mal gehört, dass OkCupid von Mathematikern gegründet wurde.
Hm.
Das klingt so nach besonders komplex dann auch. Und so. Aber super cool. Er hat es gehackt, ja, mega gut. Ja. Hm. Aber genau. Mit Tinder war ich im Prinzip
gut. Leider falsch. Na, leider, falsch. Leider, also. Aber du kriegst vielleicht einen Trostpreis. 0 von 5 jetzt. Na, komm ich, wenn ich es zusammenrechne.
Ich glaube, so schlecht.
Ich.
War ich noch nie. Oh, was wird denn das für ein Weihnachten?
Oh, ey. Mann, ey. Weihnachten ist gelaufen quasi.
Ja. Ist gelaufen. Naja. Aber vielleicht haben unsere Hörer mehr Glück.
Vielleicht.
Und bekommen es hin.
Ja.
Mit der Challenge. Das würde ich mir schon wünschen.
Ich mir auch. Also, ich glaube, das ist machbar. Es ist schon ein bisschen anspruchsvoll, aber ich glaube, es ist voll cool.
Na dann würde ich sagen, sind wir sehr gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer rausbekommen und ob sie das Alien-Raumschiff wieder zum Laufen bringen und welches Geheimnis sich dahinter verbirgt. Die nächste Folge kommt wieder am 20. Januar. Wir machen eine kleine Winterpause. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns gern auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und schreibt uns gern an mail@cybersecurity-entschlüsselt.de, wenn ihr Vorschläge habt für neue Themen oder einfach für Feedback. Johannes, dir wünsche ich damit noch einen schönen Abend und eine schöne Winterruhe.
Dir auch, Reinhold. Mach's gut, Ade. Tschüss.
Bis dann. Ciao.